ARD.
Mit Anke Engelke und Christian Tesels im Winterfeld. Und du, Liebling, wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag, Liebling?
Liebling. Ja, servus, Anke Engelke.
Ja, grüß dich. Das ist schön, dich zu sehen, Christian Thees.
Grüß dich auch. Mein Zuckergoschel. Ich komme nur drauf, weil ich habe hier gerade eine Karte. Das hat uns ja die, ich glaube Kerstin war das, Kerstin die Karte geschickt. Da steht da einfach nur Zuckergoschel.
Ja, und ich habe doch mal von jemandem auch so ein Zehnerpack, ich glaube sogar von der Firma, ein Zehnerpack solcher Postkarten geschickt bekommen.
Ja.
Als die wohl gehört haben bei Liebling, dass ich gerne schreibe, Postkarten schreibe und so weiter. Und ich kann die nicht so gut verstehen. Ich finde das jetzt süß, aber das bleibt nur für 2 Sekunden. Ich finde das dann 2 Sekunden süß.
Ja.
Und dann finde ich es aber auch schon wieder nicht so originell. Weißt du, was ich meine?
Genau, vielleicht machen wir mal eine Ausgabe, wo wir wirklich beide nur so ein Pseudo-Österreicher sprechen. Und wir nennen es dann, wie war der Tag, Zuckergoschel?
Also Zuckergoschel ist natürlich aber sehr süß.
Zuckergoschel. Ich gucke mal gerade, ob das in unserem
aber
großen...
Aber wie lieb, dass du die geschickt bekommen hast, Mann.
Ja. Ja, ja, weil sie uns ja das große Wörterbuch des Wienerischen geschickt hatte. Und da schaue ich jetzt direkt mal nach, was unter Zuckergoschel steht.
Zuckerschnäuzchen.
Zuckerkandel. Zuckergoschel. Jemand, der gern und viel nascht. Ja, ein Kosewort für ein süßes, herziges Mädchen.
Mhm.
Oder für eine liebe junge Frau. Ostbahnkurti, Zuckergoschel.
Ostbahnkurti, da klingelt was. Das ist ein Sänger.
Ja, und der hat wohl einen Song gemacht, der heißt Zuckergoschel. Und da, hier ist eine Zeile sogar zitiert in dem Wörterbuch. Und du warst mein Zuckergoschel und ich war dein Bussibär. Wir taten gemütlich alt und blaut werden. Was braucht man mehr?
Bussibär ist ein bisschen besetzt bei mir, weil es dieses Heft ja gab,
ja,
als wir klein waren und wir das regelmäßig bekamen. Und rückblickend... ich weiß gar nicht, wenn ich heute so ein Bussibär-Heft sehen würde, würde ich sagen, wie kann, aber...
Nein, wir haben es geliebt, das war ganz toll.
Man hat das geliebt, aber so richtig schick sah das nicht aus, oder?
Doch, Bussibär war super.
War super.
Mann, wir waren 4 oder 5 oder 7.
Ja, da haben wir immer so Sachen rausgeschnitten und geklebt. Eigentlich war das super. Eigentlich war das richtig toll, du hast
es
recht. Bussibär ist super. Okay,
genau.
Ich nehme es zurück. Bussibär ist spitze und ich werde dich in Zukunft Bussibär nennen.
Ich bin nicht...
Weißt du, ist so besetzt. Du kannst mich
Zuckergoschel
nennen. Aber wenn ich dich Bussibär nenne,
Goschel.
Das ist zu besetzt.
Bussibär. Mein Bussibär. Ich finde ja dann wirklich korpulenter, als ich vielleicht in Wirklichkeit bin. Also der Bussibär. Das ist wie so ein gemütlicher, mehrgewichtiger Mann. Finde ich.
Ja, zum Beispiel mein Lieblingsösterreicher, Michi Ostrowski,
ja,
der ja jetzt einer der beiden ESC-Moderatoren sein wird.
Ich
jetzt kommst du.
Bin durchgedreht.
Ja.
Der moderiert den fucking
toll,
ESC.
Ne?
Wirklich. Das erste Mal im Leben, dass ich jemanden kenne, der den ESC moderiert hat.
Nee. Entschuldigung. Kurz hängen geblieben. Du?
Ja, war Spaß.
Den zum Beispiel, Bussi, das ist ja ein ganz schmaler Hansel, ne? Den zum Beispiel Bussibär zu... Doch, kann man doch machen.
Ja, natürlich.
Den kann man doch Bussibär nennen.
Sicherlich.
Da müssen die auch irgendwie werden sie auch bestimmt mitspielen, dass sie irgendwie so wienerisches Zeug da sagen und die ganze Welt hört das dann und erlebt das vielleicht zum ersten Mal, wie toll das klingt, wenn die so sprechen miteinander.
Vielleicht können wir ihm eine Aufgabe mitgeben, dass er den ESC begrüßt mit Dear Zuckergoschels all over the world.
Mhm. Warum habe ich jetzt schon den Eindruck, dass er das nicht machen wird?
Der macht es.
Nein.
Der macht, wenn es einem
da
zuzutrauen
150
ist.
Millionen Leute
genau.
zu. Da
ja,
wird
aber
ja
warum?
Nicht von 2 Ödeln hier.
Ich weiß nicht, es kommt aus Österreich. Und Zuckergoschel ist doch super, das Wort in die Welt rauszutragen.
Mhm.
Der Zuckergoschels all over the world. Ich finde, das würde total gut und international klingen. Ich verstehe nur das eine Wort noch nicht. Ich war der Bussibär, mir taten gemütlich alt und blat wären.
Blöd.
Ja, blöd werden, aber wir wollen alt und blöd werden. Es ist fett gedruckt. Das heißt, es ist eine Referenz.
Guck
es
mal
gibt
in
das Wort.
Buch.
Ja, das
Prima.
Ist natürlich an anderer Stelle auch unter B. Ist es auch erklärt? Blat. Ja, aber Blat. Ich meine, klar, man denkt blöd, aber sagt man blöd?
Vielleicht heißt Blat auch was. Wir sind völlig falsch abgebogen und Blat heißt glücksbeseelt oder liebesbeflügelt.
Also
und ist ein ganz tolles Wort.
Blat?
Ja.
Hier ist nur eine Erklärung für Blat und das heißt, kommt von Blähen, von Blan, Blähen, eigentlich aufgebläht, auch bayerisch.
Ah.
Und es heißt Dick, Doppelpunkt, Blader, Sechter. Ah, das heißt alt und dick werden.
Blad gemütlich,
heißt, dick, ein blader Sechter ist ein dicker Mann oder ein blader Bunzen ist eine dicke Frau.
Wie gut du das kannst.
Du darfst es nicht immer sagen, weil es ja auch nicht stimmt. Ja. Oh.
Schon, ja bitte.
Pass auf, das ist jetzt, und ich schwöre dir, das wird lustig. Meine Freundin Sabrina hat einen Fluch aus dem Österreichischen, aus dem Wienerischen mitbekommen.
Ja.
Und der ist so unglaublich witzig, dass ich mich die ganze Woche, ich glaube, Dienstag hat sie es mir erzählt, bömmelt habe. Und zwar lautet dieser Fluch, ich reiß dir der Brust auf und scheiß dir aufs Herz. Das ist so lustig. Und da habe ich geguckt, ob ich das richtig notiert habe. Dann habe ich einen Artikel gefunden auf einer Online-Seite. Da hat ein Redakteur einen ganzen Artikel oder ein Essay oder sowas, eine Kolumne geschrieben über die Unfreundlichkeit der Wiener. Und er schrieb dann, die haben ein breites Portfolio. Neben der bewährten Hinterfotzigkeitskombo, ins Gesicht lächeln, hintenrum Gift spritzen. Das ist die Hinterfotzigkeitskombo. Ja, ins Gesicht lächeln und hintenrum Gift spritzen. Beherrscht man auch ständiges Stänkern, Falschauskünfte, wenn man nach dem Weg gefragt wird. Noch schön brunnen wollen's, davor uns die 71er bis zur Endstation aussehen.
Nicht so, wahr.
Genau. Oder Nachkommenden die Tür ins Gesicht fallen lassen. Sich die räumliche Enge zunutze machen und mutwillig Koffer in der Riesenradgondel abstellen.
Nein.
So, pass auf. Und dann steht da, wenn die Unfreundlichkeit, wenn die Unfreundlichkeit sprachliche Formen annimmt, exzelliert der Wiener in all ihrer schillernden Varianten von bescheidenen Basics wie Ohr, Spädel oder Schaßtrommel. Was ist eine Schaßtrommel?
Ein Darm.
Ah.
Weiß ich doch nicht. Chrissy, was fragst du mich? Du hast doch das Lexikon.
Aber ich glaube, du hast recht. Du bist
eine Scheißtrommel.
Ah, du bist clever. Du bist so
Aber ist denn Schaß überhaupt Scheiß?
Ja, ja, das ist heißt das, glaube ich, so ein Schaß. So ein Schaß. Jetzt schau die Schaßtrommel nach. Das Buch wird so richtig, richtig benutzt. Eine Schaßtrommel, Trommel, also ein Trommel, gesprochen Schaßdrumme, eine Drumme, Schaßdrumme oder älter Drumme, ein plaudersüchtiger Mensch.
Oh.
Ein Wiener, 1969, heißt aber auch Bauch und verachtenswerte dicke alte Frau.
Oje.
Das ist die Schaßtrommel, okay.
Das sind ja wirklich, das sind ja nur, ist das, heißt das, bist du sicher, dass es Lexikon der österreichischen Sprache heißt? Oder
das,
nein,
das große Wörterbuch des Wienerischen.
Beleidigungspamphlet heißt das doch.
Okay, aber Schaßtrommel, ich schwöre dir, es wird jetzt noch witzig, pass mal auf. Okay, also von diesen bescheidenen Basics bis hin zu lichten, verbalen Höhenflügen. Und dort zitiert er 1:1, ihr reißt dir die Brust auf und schäst dir aufs Herz. Okay.
Sag mal, wie muss ich mir das denn vorstellen? In Wien, im Parlament? Weiß ich, wo das ist?
Das Wiener Stadtparlament.
Ja, weiß ich, wo das ist. Ob die sich, wenn die sich anschimpfen dort... Ob da solche Worte fallen dürfen oder ob man dann sofort des Saales verwiesen wird. Weißt du, also es gibt ja, Beleidigungen sind ja nicht erlaubt in bestimmten Orten, an bestimmten Orten. Unter anderem in einem Parlament, ne? Oder? Also bei uns im Bundestag, da wirst du ja, kriegst du einen Verweis. Wenn du mit Verlaub, sie sind ein Arschloch, kriegst du trotzdem einen Verweis.
Ja.
Oder im britischen Unterhaus, ja? Wie ist es denn da mit Beschimpfungen?
Ich weiß es nicht. Da geht es ja. Also, das britische Unterhaus war ja schon immer wirklich ein Witzhaufen. Also, das geht ja die ganze
peng,
Zeit.
Peng, 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 peng,
wirklich,
peng.
Oder. Und da, wirklich von morgens bis abends, das ist ein krasser Haufen. Das ist ein echter Krawallhaufen da. Also, eigentlich auch ein bisschen peinlich.
Fragt
aber
sich doch,
Tradition.
Ob das im Österreichischen, ob dieser Satz, dein Lieblingssatz der Woche, ob man den, deine Lieblingsbeschimpfung, ob der dort zu einem sofortigen, Raumverweis führen würde.
Ihr
oder zu einer
Brust
Strafe.
Auf und scheißt dir aufs Herz.
Nee, ich glaube, das ist nicht erlaubt.
Nein, ich glaube nicht. Das findet man, glaube ich, eher auf der Straße. Also geschleichti, das glaube ich geht schon. Oder geschäßen, das glaube ich schon. Und jetzt kommt noch ein zweiter Ausdruck, der auch ein bisschen lustig ist.
Okay.
Und der heißt, ich druck dir das Hirn zum Ohrschloch aus.
Ei, das ist mir alles ein bisschen,
Das
sind ja medizinische Abläufe, die man dann sofort so vor Augen hat.
Aber pass auf, ich habe natürlich danach gesucht, wie das wirklich geschrieben wird und ob ich die Formulierung so richtig habe. Und ich bin auf einen kleinen Videoausschnitt gestoßen, ich glaube bei Reddit. Und dort wird es wirklich eins zu eins von einer Frau auf der Straße verwendet.
Nein.
Es ist ein Höhepunkt unserer Woche, ich schwör's dir. Nee, die Frau ist echt. Also, so gut kann das keine KI. Jetzt pass mal bitte auf. Und
ja,
wirklich, und du wirst diesen Satz wirklich im echten Leben draußen im Dschungel hören, im Wiener Dschungel. Okay. Achtung, pass auf.
Glaub es mir, da ist eine Grenze und das weiß jeder. Da ist eine Grenze, bis da vier. Und jetzt geh scheißen, weil ich wieder schlag dich. Ich druck das Hirn beim Arschloch aus. Geh weg, jetzt verloren, geh scheißen. Sonst brich ich dich durch und druck das Hirn beim Arschloch aus. So schaut's aus bei uns da, du Kiwi. Und geh scheißen. Wer der kennt, der kann da sagen, dass ich da mitten ins Hirn hab. Glaub es mir, Arschloch.
Das ist ein Nachbar. Ich glaube, das ist ein Nachbarschaftsstreit.
Und wirklich, das ist so. Ich bin völlig baff.
Ja, und so.
Sag das mal, stell dir mal vor, in deiner Nachbarschaft stehst du da in deinem kleinen Gärtchen da, stehst du schön beim Grillen, kommt einer vorbei und sagt zu dir, du bist hässlich oder beleidigt dich in irgendeiner Form oder deine Frau.
Ja.
Und dann flippst du aus.
Ja, herzlich willkommen in Wien.
Also sag mal, zu deinem Nachbarn sagst du dann...
Also ich vermute das. Man sieht nur sie, man sieht den Nachbarn nicht. Es ist nur sie dort zu sehen.
Rein technisch.
Aber ich habe das Gefühl, sie sagt ja auch, das ist eine Grenze und hier darfst du nicht mehr rüber und so.
Okay, pass auf, also rein technisch. Sie möchte jemandem in den Kopf koten und das kommt dann hinten raus. Nee, wie ist der Ablauf?
Medizin, also nicht... Das Lustige ist ja, der Satz, den sie noch gesagt hat, wir hören den auch gleich nochmal, glaube ich, ich breche dich durch. Und dann drücke ich dir das Gehirn zum Ohrschloch aus.
Das Gehirn muss also rein technisch gesehen finde ich das interessant, weil es nicht möglich ist, aber wie originell. Also jetzt davon abgesehen, dass es natürlich ganz fürchterlich ist, wenn Menschen so streiten und so, aber...
Das ist wirklich nicht schön. Und jetzt,
wo kommt sowas her? Wer denkt, wer hat das zum ersten Mal gesagt?
Und dann hat sie ja gesagt, du Kiba, oder?
Ja, was ist Kiba?
Ja, und das weiß ich
nicht. Das kann doch nicht Kirsch-Banane-Getränk sein.
Kiba.
Du Kirsch-Bananengetränk, ich glaube, das ist die falsche Übersetzung.
Ich finde das Wort nicht, weil ich vermutlich es nicht richtig verstehe. Nur der Kieberer. Der Kieberer war früher ein Geheimpolizist. Der Kieberer ist ein Kriminalpolizist. Die Kieberer, die Uniformierten. Und der Stadthauptmann sagen hinten meinem Rücken, Oide Prohaska zu mir. Also es ist ein Polizist oder ein Verkehrspolizist, den nennt man Kieberer. Aber ich glaube nicht, dass sie das sagt. Eventuell ist das aber ein Polizist, der da kommt und er was mit ihr will. Okay.
Ja.
So, pass mal, wir hören uns noch einmal an.
Ja, bitte.
So, hier,
bitte.
In freier Wildbahn, wie das wirklich verwendet wird. Vor allem, auch ich breche dich durch. So sagt sie auch. Achtung.
Glaub es mir, da ist eine Grenze und das weiß jeder. Da ist eine Grenze, bis da vier. Und jetzt geh scheißen, weil ich wieder schlag dich. Ich druck das Hirn beim Arschloch aus. Geh weg, jetzt verloren, geh scheißen. Sonst brich ich dich durch und druck das Hirn beim Arschloch aus. So schaut's aus bei uns da, du Kiwi. Und geh scheißen. Wer der kennt, der kann da sagen, dass ich da mitten ins Hirn hab. Glaub es mir, Arschloch.
Ja. Du Kiwi.
Junge.
Ja, ich weiß. Also.
Das schockt mich hart.
Ja,
aber,
zu Recht.
Muss ich sagen,
zu Recht.
Man wäre ja gern dabei gewesen. Wäre man dazwischen gegangen oder hätte man applaudiert und gesagt, das ist ein schönes Theaterstück. Das ist ein Volkstheaterstück.
Ja, auf der Straßen. Das Volkstheater auf der Straßen.
Oder es gibt sowas auch bei Thomas Bernhard, weißt du, dass man so denkt, das hat er 1:1 übernommen.
Ja.
Oder Elfriede Jelinek.
Oh, ich sag's dir auf jeden Fall, ich bin ganz erschöpft vom Hören. Alleine, wirklich. Das ist richtig anstrengend, das zu hören. Aber der Ausdruck ist natürlich, ich brech dich durch, oder was hat sie gesagt?
Ich brech dich durch.
Und drücke dir das Hirn zum... Also gut.
Ich muss dir was sagen.
Ja.
Also jetzt sind wir schon mal da in einer Region, die so ein bisschen, in der man sich so ein bisschen unwohl fühlt, ja. Ich setze noch einen drauf. Mir ist gestern was passiert beim Drehen. Das war die unangenehmste Situation, die ich da seit langem hatte. Ganz langem, Chrissy. Und da habe ich wieder mal gemerkt, wie unsouverän ich dann auch bin. Weil ich da kurz stand und dachte, wann hat man das schon als erwachsener Mensch? Ich möchte jetzt, dass die Erde sich auftut und dass ich verschwinde. Oder, was schöner wäre, ich möchte die Zeit bitte kurz nur 10 Sekunden zurückspulen. Gib mir 8 Sekunden. Und das möge bitte nie passiert sein. Pass auf, wir drehen perfekt zusammen gerade. Arbeitstitel, mal sehen, ob es so heißen wird, aber das ist die zweite Staffel jetzt von unserer Perfekt-Reihe. Basti und ich in den Hauptrollen und ein Cast. Das ist einfach schön. Das ist einfach schön, zur Arbeit zu gehen. Und auch wenn wir versetzt jetzt gedreht haben, die ganze Woche, die ganze letzte Woche. Das heißt, wir beginnen mittags und drehen bis in die Nacht hinein, weil wir die Originaldunkelheit brauchen, weil wir draußen auch was sehen und so. Tolles Cast und ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil ich nicht weiß, ob sie das auch so empfunden hat und ich möchte ihr da nicht zu nahe treten. Man ist so verknallt, das ist das Schönste, wenn du am Arbeitsplatz eigentlich so ein bisschen verknallt in alle bist. Weißt du, was ich meine? Sowohl in die Leute vor der Kamera als auch hinter der Kamera. Und da entstehen ja, man ist ja für 3 Monate einfach so eng verbunden mit oder 2 Monate so eng verbunden miteinander, als wäre man, das ist ein ganz besonderes Phänomen bei uns. Verrückten, ja. Filmleuten. So. Und ich liebe die alle und sie liebe ich ganz besonders. Aber wir haben jetzt nicht das engste Verhältnis. Wir sind jetzt nicht miteinander befreundet oder so. Wir sehen uns jetzt zum zweiten Mal im Grunde wegen der Arbeit. Sie war auch in der ersten Staffel schon dabei und das ist alles auch wunderbar. Ich finde die einfach toll. Und wir quatschen auch schön in den Pausen und so. Zu spielen ist sowieso Sahne. Die ist eine 1A-Spielerin. So. Und wir müssen dann drehen wir im Haus mal dort und mal dort und mal dort und dann drehten wir irgendwie im Flur und sie hatte aber gerade Pause und war in einem anderen Raum, in dem wir uns aufhalten dürfen und uns wärmen, je nachdem, wenn wir gerade draußen waren. Das spielt jetzt keine Rolle. Ich stand aber da im Flur, im Hauseingangsflur und dahinter ist so die Toilette, die wir auch benutzen dürfen und da saß ich so und ich hatte sie noch nicht gesehen an dem Abend. Sie war ein bisschen später dran. Und sie kommt aus dem Raum und kommt auf mich zu und ich freue mich so. Und wir sind so gar nicht so eng oder so. Wir würden uns jetzt nicht, weiß ich nicht, umarmen zur Begrüßung oder groß. Das würden wir nicht tun. Sie kommt auf mich zu und ich denke so, ach guck mal, was strahlt sie mich denn an? Das freut mich aber total. Und denke so, oh Mann, oh ist das schön, wenn man sich wieder sieht, obwohl wir uns gerade täglich sehen, wenn man sich wieder sieht und man sich aufeinander freut. Da denke ich, ne, die kommt aber stramm auf mich zu. Öffnet die am Ende gerade die Arme? Will die mich umarmen? Und ich bin ja kein Umarmer. Und ja. Ich denke so, na, da mache ich jetzt mal mit. Und umarme sie und sage, oh, wie schön, dich zu sehen. Hallo, hallo. Und wir drücken uns so fest. Und ich glaube, ich habe sie eine Sekunde zu lang gedrückt. Und dann sagt sie, hallo, oh, ich muss kurz vorbei, ich muss ganz dringend auf Toilette. Die wollte gar nicht.
Scheiße.
Die wollte an mir vorbei. Ich stand einfach im Weg.
Aber es gibt Schlimmeres, ehrlich gesagt.
Nee, das hat mich so. Also, und dann haben wir noch miteinander gespielt. Und ich dachte die ganze Zeit, denkt sie da wohl auch noch nach? Aber die ist ganz unkompliziert, die denkt an sowas gar nicht. Ich bin viel zu kompliziert. Aber der kurze Moment war so schlimm. Aber jetzt, wo ich es erzähle, ist es gar nicht mehr so schlimm, merke ich. Aber kennst ja, du diesen ne? Moment, ganz kurz zu denken, das ist jetzt nicht, das ist nicht schön.
Unangenehm.
Ich habe jemanden zu lange umarmt. Der mich nicht umarmen wollte. Egal. Jetzt, wo ich es erzählt habe, hat sich's gelöscht und es ist nicht mehr schlimm. Vielen Dank. Es ist sehr therapeutisch. Man muss Dinge einfach erzählen.
Sowieso. Also manchmal hilft sogar das im Sitzen zu tun.
Ja.
Ist ja immer so lustig, gell? Wenn man früher hat man sich immer so hingelegt auf die Bank. Ich weiß nicht, ob heute noch jemand beim Psychiater, beim Psychotherapeuten, sich heute noch auf die Bank legt. Einer. Legen Sie sich bitte auf die Couch.
Nein, man sitzt.
Das ist ja auf die Couch.
Heute du, wird wo die wir Couch. Schon mal bei unangenehmen Sachen sind. Ich sag's direkt, es ist der Elefant im Raum, der sogenannte.
Okay.
Oh, eigentlich ein lustiges Bild. Ich habe mich nicht getraut, zu Bryan Cranston zu gehen und ein Autogramm für dich zu holen.
Ja, aber das habe ich mir gedacht, das wollte ich dir aber auch tatsächlich nicht zumuten und auftragen, weil du ja hättest danach warten müssen. Und es war kalt und deswegen. Aber du warst in London im Theater. Du hast ein Theaterstück gesehen von Arthur Miller, All My Sons. Und Bryan Cranston, den ich auch wirklich, muss ich auch sagen, den verehre ich auch, weil er einfach so ein unglaublicher Schauspieler ist. Du hast ihn auf der Bühne gesehen. Und es war aufregend.
Ich habe ihn gesehen. Es war... Ich bin jetzt in Frieden mit dem Stück. Das wurde mir in der Schule so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Freude an dem Stück oder der offene Blick auf das Stück wurde mir so ein bisschen genommen. Ich meine auch nach wie vor, dass Miller-Stücke vielleicht in der Schule noch nicht wirklich was verloren haben. Vielleicht sind OberstufenschülerInnen heute ein bisschen klüger. Vielleicht war ich doof, habe das nicht verstanden, aber für mich war es zu früh. Für mich war es zu früh. Und ich habe es dann noch mal, ich habe es in Theatern gesehen und aber gar nicht so oft. Ich habe das maximal 2-mal gesehen. Wie auch immer. Aber ich das Stück war für mich irgendwie durch. Ich habe das nicht. Ich ganz kurz, sollen wir sagen, worum es da geht? Oder ist es nicht wichtig?
Ja, sag doch mal zwei Sätze. Ich würde es gar nicht mehr zusammenbekommen. Ich habe es ein einziges Mal gesehen. Ich würde es nicht mal mehr zusammenbekommen.
Wo hast du das gesehen?
In London.
Okay.
Und zwar am Old Vic.
Old Vic, okay.
Classic. Old Vic. Classic. It's a classic.
Und mochtest du es?
Das war okay, ja. Es war nett. Die Bühne war ganz schön. Ich glaube, die Bühne war schöner als bei dir. Du hast ja wieder so eine nüchterne Bühne gehabt, die aus so ein paar kahlen Wänden bestand, was ich ja nicht so mag. Gerade wenn es um diese Südstaaten-Atmosphäre geht, dann möchte ich auch durch das Bild einfach diese Atmosphäre wiedergespiegelt bekommen. Aber du hast ja dich für diese moderne Inszenierung auch entschieden. Also ich würde sie auch gerne gucken. Also wenn ich es mir leisten könnte, würde ich es mir auch anschauen. Aber ich habe gesehen, da waren echt nur ein paar kahle Wände. Mir waren ein paar kahle Wände zu viel.
Ja, aber da ist hinten so eine Einlassung in der Wand und dahinter ist auch so wie so ein Steg. Dahinter können die Schauspieler und Schauspielerinnen auch latschen. Du siehst die da auch gehen. Und das ist eine kreisrunde Auslassung, die mal wie der Mond leuchtet in so einem nebligen Weiß. Und dann aber auch so ein, ganz am Schluss ist es ein einziges Farbspiel, wie so ein Prisma, verändern sich da die Farben in diesem Lichtkreis.
Ja.
Es ist mal monochron und mal bunt und Ivo van Hove hat die Inszenierung verantwortet und interessiert mich sowieso immer alles, was der macht. Und ich glaube, mit seinem Lebensgefährten, der die Bühne immer macht, ist das ein tolles Match. Ich mag das ganz doll. Und da liegt ein Baum, der kracht direkt am Anfang des Stücks, gibt es ein riesen Unwetter und der Baum kracht im Garten der Familie Keller und rams und landet auf dem Boden und der wird umspielt. Der ist Sitzgelegenheit, Der ist Bühne, das ist einfach,
yeah, I like
ich
that.
Mag das.
Yeah, I like that. I like that too. Ich habe es übrigens damals gesehen mit Bull Pullman und Sally Field.
Oh, da habe ich von gelesen, das ist, ja.
Ich glaube so 2019 war das. Bill Pullman und Sally Field, haben das damals gespielt.
Klasse. Ja, okay. Ganz kurz, also der Joe Keller ist das ein Patriarch? Ich glaube ja. Das ist der Vater. Er und seine Frau Kate, die hatten zwei Söhne und einen Sohn. Also spielt in den 40ern. Und während des Krieges und des Zweiten Weltkriegs. Und Chris lebt noch, ihr Sohn. Und ihr Sohn Larry wird vermisst. Und das ist schon so magisch, dass du die ganze Zeit auch so denkst. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich beim Lesen auch so weit gedacht habe, ob ich so drin war im Stück. Aber jetzt in der Inszenierung bist du so drin. Ich glaube, ich habe seit langem nicht so was Gutes gesehen. Chris, ich war so glücklich hinterher.
Das ist toll.
Ich war auch zu Tränen gerührt hinten. Das ist nicht, wenn der Brief vorgelesen wird, das ist, wenn ich dran denke, wird mir wieder ganz anders. Das ist einfach. Also es war voll mein Ding. Und du weißt, dass ich es total okay finde, wenn in Handtaschen geschissen wird. Aber die Schlichtheit des Bühnenbildes und dieses klassische nach vorne spielen, ja, was wir eigentlich im deutschen Theater gar nicht mehr machen, oder wir, ich schon gar nicht, aber das deutsche Theater nicht mehr so macht, da wird sich ja kaputt inszeniert, zum Teil. Ich verstehe auch deine Kritik daran. Aber das hat mir so gefallen an dem Abend. Das ist lang, ohne Pause, etwas mehr als 2 Stunden durchgeballert. Und eng, also da habe ich auch so gedacht, die sitzt rein, das ist nichts für Leute mit langen Beinen,
ja,
für mich war das
klar.
Nicht schlimm.
Ja,
du
ja.
Hättest gelitten, Chris.
Wenn du unten sitzt, dann kannst du immer noch die Beine unter den Stuhl des Vordermanns tun.
Ja.
Schlimm ist es, wenn du etwas oben bist und die steigen an dir rein, dann hast du da überhaupt keine Möglichkeit und dann wird's eng. Ja.
Und wir müssen uns nur kurz vorstellen, der eine Sohn ist vermisst und du gehst aber fest davon aus, dass der verstorben ist und dann denkst du wiederum, nee, was ist denn eigentlich, wenn die Mutter so sagt, er kommt zurück, ist schon 2 Jahre her, warum sollte der zurückkommen, ne? Wie auch immer. Und dann taucht Anne auf, die ehemalige Nachbarin, und das ist eigentlich Larry's Girl, das ist eigentlich seine Freundin.
Larry's,
ne? Und aber Chris, der andere Sohn, und sie sind ineinander verliebt und die wollen heiraten und die Mutter strickt dagegen und sagt, nein, wir warten, bis Larry zurückkommt. Und das scheint so das zentrale Thema zu sein. Nein, das Thema ist aber, warum ist Joe so ein, wirkt wie so ein feiner Kerl? Der hat doch ein Geheimnis, der hat ein düsteres Geheimnis. Und der ist, in dem Stück um Verantwortung, um Gier, um Kapitalismus, um daraus es geht darum, rücksichtslos zu sein oder eben Rücksicht zu nehmen. Und ihm wird vorgeworfen, dass er Flugzeugteile gebaut hat in seiner Fabrik, die fehlerhaft waren und dass er mit Verantwortung trägt für den Absturz von 21 Flugzeugen, 21 Pilots, 21 Flugzeugen und in einem dieser Flugzeuge könnte sein Sohn gesessen haben an der chinesischen Küste. So, und Lüge oder nicht Lüge ist die Frage des Abends. Vergebung, Nicht-Vergebung, Schuld, Nicht-Schuld. Und wie man so oft bei Theaterstücken sagt, zeitlos oder auch in der Literatur zeitlos. Und ich war so fasziniert. Ich war erstmal froh, das passiert leider in New York, habe ich das leider erlebt, dass ein Star auf die Bühne kommt und dann gibt es erstmal Applaus. Das war hier nicht so. Bryan Cranston kommt
ja,
auf die Bühne.
Ja, das ist auch, ja, nee, das macht man auch nicht.
Ja, aber sag das denen mal. Als ich
also bei einem Musical zum Beispiel kann ich damit noch leben, denn da wird zwischendurch ja immer so Zwischenapplaus gegeben. Aber bei einem Theaterstück idealerweise nicht.
Ne?
Und wenn sie applaudieren, mein Gott, dann applaudieren sie halt. Und weiter geht die Show. Bums.
Ja, okay.
Oder?
Ja. Da wurde nicht applaudiert, als er auf die Bühne kam. Das war auch ganz wohl. Man schaut natürlich sehr auf ihn, aber er ist gar nicht Highlight des Abends. Das Stück ist Highlight des Abends und das Ensemble ist Highlight des Abends.
Ja, klar.
Und für mich, ich muss dir kein schlechtes Gewissen machen und ich habe ein schlechtes Gewissen, aber dir möchte ich
Warum?
Kein schlechtes. Weil ich natürlich während des ganzen Abends und schon auf der Fahrt dahin, ne, in Bus und Bahn, schon gedacht habe, schaffe ich das, meinen Bammel zu überwinden, nehme ich das Programmheft, warte nach der Veranstaltung, und gehe ich dahin und hole ein Autogramm für dich von ihm. Und während des Stücks habe ich aber nicht dran gedacht.
Nein, also es war ja auch gar nicht wichtig. Ich habe ja auch ein Autogramm von ihm. Also ich habe ja.
Ja, aber dieser Akt
alleine.
Ich
habe zwei Autogramme ja von ihm schon. Also, weil ich ihn zweimal ja schon nach einer Vorstellung abgefangen habe. Aber ich hätte einfach gerne diese Begegnung von euch beiden gehabt und einfach die Chemie, die da entsteht. Und ich glaube, er hätte Freude an dir gehabt. Egal.
Danke.
Spricht nicht, egal.
Ich bin aber kein Smalltalk.
Ja, aber hätte ein bisschen von den Lieblingen erzählt und und dass ich zu Hause mir das nicht leisten kann, weil es einfach wahnsinnig teuer ist, das Stück, und was er denn davon denkt und nein.
Und dann sitzt man ja auch im Theater, so mache ich das auf jeden Fall. Ich habe mir auch nichts gegönnt. Ich glaube, an dem Tag habe ich nichts gegessen, weil ich so dachte, komm, das ist, was habe ich hier für ein Geld ausgegeben für ein Theaterticket? Aber und ich fand mich dann auch, ich bin ja manchmal bescheuert, dachte so, ja klar regnet es. Das hat durchgeregnet. Der Abend, den ich da verbracht habe, ne? Und am nächsten Tag auch hat es auch noch, nee, am nächsten Tag nicht. Doch, am nächsten Tag hat auch noch geregnet. Ich bin da am Trafalgar Square entlang gegangen, weißt du, und es hat geschüttet und ich hatte keinen Schirm.
Oh, das ist ganz schlecht. Oh, das mag ich ja nicht. Ich bewundere ja Menschen, die einfach so durch den Regen gehen.
Ja,
manchmal gehe ich mit KollegInnen einfach so zur Kantine. Wir gehen also die Straße runter und es regnet. Und ich besorge mir immer irgendeinen Schirm, damit ich nicht nass werde. Ich habe ja keinen Bock, in nassen Klamotten im Büro zu sitzen am Nachmittag dann.
Ja.
Und die gehen einfach so und lassen sich nass regnen. Und ich denke ja immer, ich bin doch der Norddeutsche. Ich kann das Wetter eigentlich ab, aber ich will doch nicht nass im Büro sitzen. Und deswegen, ich bewundere diese Menschen, denen ist es komplett egal.
Ja, und den Briten oder den Menschen da in London, daran erkennst du die Profis, die haben alle einen Schirm.
Ja, oder
du erkennst die TouristInnen, die haben keinen. Ich zum Beispiel, ich saß dann mit nassen Oberschenkeln, die Jeans war durchnässt an den Oberschenkeln. Und mit nasser Jacke auf den Knien.
Eklig.
Das war wirklich
ganz
eklig.
Und dann hast du die Klimaanlage
verdient, noch
im Theater.
Ja.
Eklig.
Hätte ich schön krank werden können. Da hätte ich mich ja gefreut bei der Arbeit. Oh, war ja.
Ich habe immer Regenschirm dabei in meinem Rucksack. Immer
du bist
einen Knirps.
Schlau.
Ich habe immer einen Knirps dabei.
Und ich habe so einen tollen, Schirm aus dem Museumsshop von der Tate Modern, der außen schwarz ist und innen gold. Der macht so gute Laune, weil es die ganze Zeit strahlt. Du hast den Schirm über dir und es strahlt, als seist du irgendwo in goldenem Regen. So. Und den hatte ich nicht dabei. Das ist schön dumm. Ja, aber das habe ich jetzt davon. Wie auch immer. Es war ganz, ganz großartig, Chrissy. Und ich bin froh, dass ich mich dafür entschieden habe.
Cool.
Und nicht, dass ich es jetzt empfehlen möchte. Ich glaube, es ist auch schon abgelaufen, oder?
Ich glaube, geht noch ein bisschen, glaube ich.
Ja,
ich glaube schon ein bisschen.
Aber da, wie würdest du das denn machen? Du würdest da echt dich trauen, am Abend hinzugehen und zu gucken, ob es... Ob
Ja, Karte. Ich habe das, was, ach so, wie ob eine Karte, was?
Ja, ob jemand nicht kommt.
Ach so.
Ob eine No-Show ist. Und
ja,
du,
naja, die Tickets sind so teuer. Wenn ich das Geld dafür ausgeben wollte, würde ich auch noch für heute Abend ein Ticket bekommen. Also diese Plätze, da gibt es immer noch einen einzelnen Platz im Theater.
Boah, und vor mir hat jemand geschlafen und da dachte ich so, Mann.
Oh nein, Leute.
Mann, wenn da mein Freund sitzen würde, der würde das zu schätzen wissen. Naja, aber mal, ich bin auch schon im Theater. Ich habe auch schon im Theater geschlafen.
Ich weiß, ich habe neben dir im Theater kurz mal geschlafen, aber nicht so lange wie du. Also ich habe neben dir auch schon mal geschlafen. Hamlet an der Schaubühne, Lars Eidinger.
Das darf er
nie erfahren. Nein, darf er auch nie erfahren. Der hat dir die Tickets besorgt. Du hast ja über ihn die Tickets besorgt. Verstehst du? Und das darf er nie erfahren, dass wir ganz kurz mal weggenickt sind und so. Naja, ich will dir gleich kurz erzählen von einem Konzert, bei dem ich war.
Was? Wo?
Ja, eine Künstlerin, ach, ich vergesse den Namen immer.
Mary Rose.
Nee, so.
Warum fällt mir Mary Rose ein? Soll ich dir sagen, ich
Sophie
liebe Mary Rose?
Sophie Hunger heißt sie.
Chrissy.
Ist lustig, wie du jetzt guckst. Also ich war bei Sophie Hunger im Konzert.
Du warst endlich bei Sophie. Hast du mit ihr gesprochen?
Nein.
Chrissy. Erinnerst du dich, das habe ich den Lieblingen auch erzählt, dass ich bei ihrer Lesung war vor einem halben Jahr.
Mhm.
Mag das gewesen sein.
Und das war auch eine Lesung. Stimmt, ich muss sagen, es war nicht ein Konzert. Es war eine Lesung mit Musik.
Habe ich dir alles schon kaputt gemacht, weil ich dir gesagt habe, wie schön, dass sie das mit der Kamera gelöst hat auf ihrem Mund?
Das ist ja so eine Sache. Ich brauche das ja nicht, dass man den Mund sieht da auf dieser großen Leinwand. Das ist mir ein bisschen
zu spooky. Was ist denn jetzt wieder mit dir los? Ich verstehe dich nicht.
Nee, aber das hat jetzt nicht, ja, aber
ich weiß schon, warum wir anders verheiratet sind und nicht miteinander. Ich verstehe dich einfach nicht.
Ich habe es nicht so verstanden. Aber es ist ja egal. Es hat ja auch nur ein Drittel des ganzen Stücks ausgemacht. Ja, sie stand dann so immer an der Seite, halb hinter der Bühne.
Es war für dich keine Überraschung. Oder war es eine Überraschung?
Nee, aber das kannte ich schon von Bildern.
Okay.
Das hatte ich schon von Bildern gesehen, dass es so ist.
Wo hast du sie gesehen?
Karlsruhe war das, im Tollhaus.
Tollhaus,
ja. Okay, na gut, dann kann ich dir, okay, dann fange ich jetzt gleich an zu erzählen. Ich wollte sonst, wir haben Februargedichte von unserem Poet in Residence.
Von Matthias.
Jeden Monat bekommen wir von Matthias ein Gedicht geschickt. Und dieses Gedicht heißt Gute Nachricht. Als ich mich von meiner Frau mit einer SMS trennen wollte, ging sie versehentlich an meine Chefin. Seither bin ich arbeitslos.
Warte.
Als ich mich von meiner Frau mit einer SMS trennen wollte, ging sie versehentlich an meine Chefin. Seither bin ich arbeitslos. Doch, was soll ich sagen, mit meiner Frau und mir ist alles wieder gut. Ist wieder alles gut, Entschuldigung. Also, schöne, hübsche, kleine Geschichte. Gute Nachricht heißt das Gedicht.
Sag mal, aber was stand dann einfach, hau ab, du dumme Kuh? Warum sollte man seinen Job loswerden?
Das
war es
mit uns. Ich trenne mich von dir. Ich weiß es nicht.
Ach so, das hast du vermutet.
Das habe ich mir ausgedacht jetzt. Also ja, was könnte da stehen?
Naja, das muss ja etwas dargestellt. Ist ja erstmal eine schöne Geschichte, ne?
Ja.
Kann man schön rumspinnen. Aber wenn da was steht, dann muss das ja kein Zurückgeben, weißt du? Dass die Chefin oder der Chef nicht sagt, sollen wir nochmal ein Gespräch führen? Das läuft doch alles super mit uns.
Ich kann dich nicht mehr ertragen.
Ein weiterer Tag mit dir und ich sterbe.
Ja. Könnte positiv ausgelegt werden, im günstigsten Fall. Oh Gott, ein weiterer Tag mit dir und ich sterbe. Also es könnte auch positiv sein. Ja. Und jetzt haben wir noch ein zweites, das war eine Alternative von ihm. Und das heißt Kathedrale.
Achso, falls der Februar nicht 28 Tage hat. Weißt du,
er wollte sie zur Auswahl stellen und ich fand sie dann aber auch so schön. Und vor allem, was mir jetzt an diesem Gedicht gefallen hat, ist, und wir sind ja alle noch so ein bisschen im Mascha-Fieber.
Ja.
Und Mascha hat ja fast immer gereimt. Also fast immer, ne?
Ja, hat sie.
Und weißt du was? Und ich stehe zurzeit wieder besonders auf gereimte Gedichte. Aber die so gut sind, dass das Wort da nicht steht, damit es einen Reim ergibt, sondern dieses gereimte Wort ist exakt das richtige Wort. Das ist ja das, was man über Mascha immer erzählt. Und hier
ich habe gerade ein englisches, ich habe gerade aufgeschlagen, das Mascha-Buch. Ich habe es ja immer hier liegen, ne, wenn wir sprechen.
Ja.
Und habe gerade das lustigste Gedicht gefunden.
Okay, sag, lies vor.
Weil sie auch auf Englisch geschrieben hat.
Ja, gibt übrigens News von der Plakette, ne? Also kommt auch gleich. Ja, sag mal. Sag mal deins.
Plakette finde ich nach wie vor falsch, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, eine Plaque. Gedenktafel.
Ja, Gedenktafel ist das schönere Wort. Achtung. At dinner, no one spoke a word.
Entschuldigung, wieso auf Englisch? Hat sie das Original auf Englisch geschrieben?
Ja, natürlich.
Habe ich noch nie gesehen. Okay.
At dinner no one spoke a word.
Not even in his cage the bird stirred. Not even Pat, the fat black cat, purred. And looking rather cross and hurt, Pete went to bed without dessert.
Okay, super. Ach Gott, Mascha, ey. Die ist der Hammer. Okay, also dann kurz zur Gedenktafel. Ich weiß gar nicht, was der letzte Stand war. Andreas Nolte, ne, in Vermont, der damals
super Typ.
Diese Gedenktafel in der Minetta Street, wo sie 17 ja. Jahre gewohnt hat, hat anbringen lassen. Er hatte die Idee, er hat sie bezahlt, er hat sie anbringen lassen. Sie ist in einem ganz erbärmlichen Zustand. Das wusste er aber nicht. Erst durch die Lieblinge und auch durch meinen Freund Martin sind wir darauf aufmerksam geworden. Unser Ziel war es, diese Plakette zu ersetzen oder zu restaurieren. So, er hat ja angekündigt, als wir das letzte Mal gesprochen haben, dass am nächsten Tag etwas passieren würde. Mhm. Du erinnerst dich vielleicht?
Ja.
Und daraufhin schrieb er leider gestern nichts. Tatjana sagt, alles verspätet wegen Schneechaos in New York City. Verstehe ich. Hoffentlich höre ich heute etwas. Ich melde mich. Dann, also bisher aus nichts aus New York. Da liegt es jetzt also daran, dass durch den Schneefall und die möglichen anderen Emergencies an den Gebäuden, die von der Firma verwaltet werden, es wohl einfach wichtigere Dinge gibt, als die Gedenktafel abzubauen. Ich bleibe aber im Kontakt. So, und dann gerade erst gestern News from Minetta. Die Tafel soll
so
in der kommenden Woche abgebaut
so
werden.
So schreibt er das? So schreibt er das?
Ja, News from Minetta.
Ach, ist das lieb, oder?
Die Tafel soll in der kommenden Woche abgebaut werden. Es gab Fragen, wie genau sie an der Hauswand befestigt worden ist. Und das ist nun geklärt. Wird nicht einfach sein, aber hoffentlich ohne irgendwelche Schäden möglich. Mascha ist eben eng verbunden mit der Minetta, schreibt er. Außerdem hat sich die Firma in Person des damaligen Sales Managers, mit dem ich jetzt wieder kommuniziere, die mir die Tafel vor 19 Jahren erstellt hat, bereit erklärt, sie kostenlos zu restaurieren. Das ist natürlich ganz toll. Ich halte euch auf dem Laufenden. Mit besten Grüßen aus Vermont, Andreas.
Nein.
Also,
bist du schon... Wirklich, ihr sprecht ja ganz toll miteinander.
Ja, aber weil Andreas einfach ein unglaublich lockerer, sympathischer Typ ist. Also, und das ist eine große Freude, mit ihm in Verbindung zu sein und einfach diese Sache hier in die Wege zu bringen. Und und wenn die erstmal da ist, dann unterhalten wir uns weiter über eine mögliche weitere oder neue Plakette nochmal. Vielleicht sogar. Er hatte ja die Idee, auch für nächstes Jahr, da gibt es wieder ein Jubiläum, eine größere zu machen und so. Vielleicht fällt uns da noch irgendwas Hübsches ein. Vielleicht eine Plakette, ich nenne sie jetzt Plaque oder Gedenktafel, vielleicht, sag ich mal, in Form ihres Gedichts wie so ein Scherenschnitt. Weißt du, mal nicht einfach so eine viereckige, sondern in Form. Und das auch nicht, um die zu ersetzen, die andere, sondern vielleicht, meine Idee, als Ergänzung zu dieser existierenden Plakette, dass man irgendwas macht mit einer Silhouette. Weißt du, was irgendwas hergibt?
Nein. Ich verstehe
so, das.
Das
sind also kurz die Infos. So. Matthias Kröner, Kathedrale heißt dieses Gedicht. Und guck mal, ob du weißt oder eine Ahnung hast, worum es da gehen könnte.
Okay. Mhm.
Man darf die Speier an den Wandfassaden nicht vergessen. Nicht die Streben, die wie schwebend füreinander leben. Nicht die Steine, die das Ganze tragen. Nicht die Geistesblitze, die wie Stelen in die Höhe ragen. Auch den, der nicht glaubt, glaubt es mir, lässt dieses Bauwerk anders stehen, wenn er nach solchen Schiffen Schritt für Schritt auf asphaltierte Straßen tritt. Mhm. So. Und da haben wir alles gedacht, okay. Ja.
Also viele Schiffe.
Spannend.
Viele. Ja, viele.
Ich glaube, es geht ums Kirchenschiff.
Kann ich drauf kommen, welche Kirche das ist?
Man darf die sparen.
Ja, natürlich, viele Schiffe, verschiedene. Aber dafür muss das eine ganz verwinkelte Kirche sein. Ich denke gerade an den Kölner Dom, weil meine Freundin mir zum Geburtstag geschenkt hatten, dass wir auf den Kölner Dom zusammensteigen, eine Führung kriegen. Das war ganz klasse. Aber dafür gibt es nicht genug Seitenschiffe im Kölner Dom, als dass das Gedicht vom Kölner Dom handeln könnte. Wir müssen überlegen, aber ja. Kennst du die Auflösung? Weißt du, von welchem Bauwerk er spricht?
Nein, nein, nein. Ich glaube, es geht überhaupt um die Erhabenheit einer Kathedrale und ach was so. Es braucht, um eine solche Kathedrale aufzubauen. Was für ein Meisterwerk, ja von Menschenhand gemacht, erschaffen, eine solche Kathedrale okay. ist. Also ich sage, eine Kathedrale hat immer etwas Übermächtiges. Also, und ich glaube einfach nur, es geht um die Wirkung ja. einer solchen Kathedrale. Also ich glaube, das ist alles. Und er hat es, finde ich, sehr, sehr schön formuliert.
Ach so.
Ne, alles zählt dazu. Also ob die Streben, die Speier, vor allem auch, das finde ich schön, die Geistesblitze. Weißt du, sowohl die Steine als auch die Geistesblitze, die ja. dazuhören, gehören. Ja. Und wer bisher noch nicht glaubt, der glaubt. Also, nee, selbst die, die nicht glauben, sind auf jeden Fall beeindruckt und so. Fand ich ganz schön. Und er ja. hat uns auch noch ein drittes Gedicht geschickt. Das wollen wir gleich hören. Das schicke ich dir per Post. In der Zwischenzeit erzähle ich dir kurz von Sophie und dann können wir von dir einmal das dritte Gedicht hören. Oder hast du schon bekommen?
Mhm. Mhm, okay.
Okay, dann kannst du es jetzt auch direkt.
Ich habe schon es hat eben gepinkt. Aber mein Dings ist gerade so langsam und ich verliere dich auch manchmal. Du frierst manchmal so ein.
Ich weiß. Deswegen. Ja, das stimmt. Irgendwie hakt es gerade mit dem Upload. Wir sind aber einfach geduldig. Notfalls schweigen wir.
Okay, ich habe das Gedicht bekommen.
Spatzen.
Aber selbst das Öffnen schweigen. Dauert jetzt lange. Was ist denn hier los? Na, das ist ja mal verrückt.
Ja, bei dir ist das Internet gerade ein bisschen lahm, aber das wird auch gleich wieder
wirklich?
Schneller, glaube ich.
Denn ich habe, ja, warte. Sag mal, warum, wir sind doch in unserem Leben schon ein, zweimal gemeinsam in Berlin gewesen, ne?
Einmal, möglicherweise nur ein einziges Mal.
War das denn, als wir gemeinsam in dem Fotoautomaten waren, ne? Bei der CO, in dem tollen Foto-Ding? War das ein zweites Mal?
Ich glaube schon, dann war das auch ein zweites Mal. Einmal war ich in diesem krassen historischen Gebäude, das damals dein Lieblingshotel war, wo der Dschungel unten drin war, diese Disco. Ja. Da war ich einmal bei dir.
Ja.
Genau.
Und warum?
Und einmal warst du in diesem einen Hotel gegenüber von diesem Zirkushotel, irgendwas mit Circus.
Genau. Warum sind wir zwei nicht gemeinsam in die Bleibtreustraße 10, 11 gegangen?
Weil wir noch keine Freaks waren. Wir waren noch keine JüngerInnen. Wir waren noch keine Mascha-JüngerInnen.
Seit 1990 hängt da diese Porzellantafel. Warum waren wir da beide noch nicht?
Mhm. Ja, und das ist weiß übrigens, ich nicht genau.
Das finde ich übrigens auch gar nicht mal schlecht, ne? Porzellan. Ich habe ein Foto gesehen. Also ich war nicht dort. Ach, wir sind echt, ich bin doof. Und da muss man doch mal hingehen. Das sieht ganz schön edel aus. Also wenn du jetzt von einem Scherenschnitt...
Das machen wir auch demnächst wieder.
Ja. Wenn du von einem Scherenschnitt sprichst, ne, da denke ich direkt, das wird was Dunkles. Das wird irgendwie, ich weiß nicht, welches Material das dann ist, aber eine Schiefertafel oder irgendwie sowas. Aber das Foto, das ich jetzt gesehen habe von der Gedenktafel in der Bleibtreustraße, das sieht schon schön aus. Nun sehe ich auch auf dem Foto davor eine Rose und so weiter. Das macht das Ganze so ein bisschen lieblich. Aber weißt du, was da drauf steht Tafel, auf der Gedenktafel?
Ja, ein Liebling war kurioserweise vor kurzem erst da. Mhm. Genau, und zwar unsere Gynäkologin in Residenz, Melijek Enciel aus Braunschweig.
Ja.
Die ist ja auch mittlerweile Mascha-Fan und die war vor kurzem erst da und hat jetzt gerade diese Woche ein Foto geschickt. Hast du es auch parat?
Ich habe ein Foto gerade da, ja.
Dann lies mal vor, weil sie hat es gerade erst, ich habe es gestern erst von ihr gelesen und zufällig habe ich das gesehen. Ich mag den Schrifttyp nicht auf dieser Gedenktafel.
Okay.
Der sieht mir ein bisschen zu sehr nach Friedhof aus. Der hat so Kapitel, so starke Kapitel oder wie die Dinge heißen da.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Hier lebte von 1936 bis 1938 die Dichterin Mascha Kaleko. Na, dann steht da, von wann bis wann sie lebte. Das Deutschland von damals trieb sie ins Exil und verbot ihre Bücher. Sie emigrierte 1938 nach New York, lebte seit 1966 in Jerusalem. Und es gibt folgendes Gedicht von ihr, aber das ist nicht da drauf auf der Platte.
Ich wollte gerade sagen.
Ich bin vor jenen 1000 Jahren viel in der Welt herumgefahren. Schön war die Fremde, doch Ersatz. Schön war die Fremde, doch Ersatz, Punkt. Mein Heimweh hieß Saviniplatz.
Mhm.
Ich bin vor jenen 1000 Jahren viel in der Welt herumgefahren. Schön war die Fremde, doch Ersatz. Ah, ist auch ein super Satz. Mein Heimweh heißt Saviniplatz. Ja. Ich war noch nie dort, ich bin so doof. Ich bin aber demnächst in Berlin, dann gehe ich, ja. Latsche ich da mal schön hin.
Mhm. Ich latsche da auch wieder hin. Und da fällt mir dieser legendäre Satz ein von Mascha. Zur Heimat erkor ich mir die Liebe. Weil sie ja nie Heimat hatte. Und deswegen gibt es einen Satz aus seinem Gedicht. Zur Heimat erkor ich mir die Liebe. Auch vertont von Dota. Zur Heimat erkor ich mir die Liebe.
So. Hier kommt ein Gedicht. Ja. Von Matthias. Mhm. Es heißt Pst-Abteil. Pst-Abteil. Ich schon mal sehr lustig. Pst-Abteil. Vier Bayern krakeelen morgens um 8 mit 8 Bierdosen. Der Zugnachbar vor mir schnarcht. Einer, 2 Sitzplätze schräg hinter mir, hackt auf der Tastatur herum, als würde er die 9. von Beethoven intonieren. In Wirklichkeit prüft er Tabellen. 2 gebildete Ältere falten die Zeit auseinander und unterhalten sich angeregt. 4 Handys klingeln, als eine Zugbegleiterin an mich herantritt und mir erzählt, dass sie auch Gedichte schreibt.
Ist schön. Aber das wohl erlebt hat selber.
Klingt so, ne?
Oh Gott, Menschen, die im Zug Bier trinken, das ist, finde ich, ist auch ein Kapitel für sich. Aber gut.
Aber gut. Wir können es nur nicht nach, wir sind Spaßbremsen. Wir sind...
Ich liebe ja den Satz von Harald Schmidt, ne, den er mir neulich gesagt hat in unserem Gespräch. Ich weiß gar nicht, ob ich dir den schon zitiert habe. Auf jeden Fall, irgendwann, wir unterhielten uns auch über Menschen, die im Zug telefonieren. Und dann sagte er, wer im Zug geschäftlich telefoniert, macht was falsch. Und dann ging mir noch weiter und dann sagte er, ist ein Loser. Und dann habe ich gesagt, aber das ist total geil. Ich werde mir diese Passage rausschneiden aus diesem Gespräch und werde sie im Zug abspielen. Dann denken alle, Harald Schmidt sagt das von irgendwoher. Und weißt du, ich muss mich persönlich mit den Menschen dann auseinandersetzen. So, wer im Zug beruflich telefonieren muss, macht was falsch. Ich finde den Satz so gut. Ist ein Loser. Nein, ist ein Loser. Gleich rausschmeißen. Gleich aus. Ich glaube, er hat doch gesagt, gleich nächste Station und raus aus dem Zug. Naja, okay. Also, ich erzähle dir nochmal von Sophie zum Schluss.
Ja, bitte.
Und es war ein echt krasser Abend. Es war ein wirklich guter. Ich habe übrigens, weißt du, ich habe neben einem Liebling gesessen.
Oh.
Ja, Sina und Lisa waren da. Das war ganz schön, denn Sina war der Liebling. Und sie hat ihre Freundin Lisa sozusagen eingeladen. Ein Geburtstagsgeschenk war es.
Das ist aber
und sie hatte noch keine Ahnung, wer Sophie Hunger ist, was die für Musik macht. Aber sie hat sich auf den Abend natürlich gefreut, wohnt auch in Karlsruhe. Sina kam ein bisschen von außerhalb. Und es war sehr lustig. Also die saßen neben mir. So, und dann sagte Sophie irgendwann, war gestern jemand in Darmstadt? Es war der merkwürdigste Auftritt, die merkwürdigste Lesung überhaupt. Es war ein katastrophaler Abend, total peinlich in Darmstadt.
Nein.
Ja, und zwar, eigentlich erzählte sie dann, war nach dem Titelsong, den spielt sie... Eigentlich relativ am Ende, ne? Walzer für niemand.
Den spielt sie und sie verschwindet hinter ihrem Doppelparavent. Man kommt in den Saal und sagt, das habe ich glaube ich auch dir und den Lieblingen erzählt und denkt, ach Mann, es ist kein Flügel auf der Bühne, dann wird sie Walzer für niemand nicht machen. Und ganz am Schluss geht sie, verschwindet sie und spielt. Ist es dort auch so gewesen in
Karlsruhe? Genau, hat ihr kleines Keyboard direkt hinter dieser Wand und du siehst nur ihre Silhouette.
Und das ist ja eins meiner absoluten Lieblingslieder von ihr.
Eines der schönsten überhaupt.
Oder? Mann, ein Meisterwerk.
Ja, und eigentlich, auch wenn es ein bisschen überraschend kommt, weil der Abend jetzt auch nicht so ewig lange ist, ist danach irgendwie Schluss. Ja, und in Darmstadt an dem Abend vorher war es so, alle dachten, es sei Pause. Und keiner hat irgendwie geklatscht.
Ist das schrecklich.
Und genau, und sind aber irgendwie ein bisschen auch sitzen geblieben. Und hinter der Bühne haben sie sich gefragt, okay, was machen wir jetzt?
Ja.
Was machen wir? Und sie sagt, da standen so 10 Mann rum und weiß auch nicht. Und sie haben dann den Abend also tatsächlich beendet und sie ist nicht mehr wieder auf die Bühne gekommen. Und es war ihr so unangenehm, dass sie nicht mehr rausgegangen ist zum Büchersignieren.
Obwohl da ein Büchertisch steht. Ja,
ja, und es war eine Lesung. Scheiße. Es war eine Lesung und da ist ein Büchertisch und sie ist in Darmstadt nicht rausgegangen. Es war ihr total peinlich.
Nein.
Ja, und dann hat sie weitererzählt, also es tut ihr total leid und ey, falls ihr jemanden kennt, der gestern Abend da war, es war wirklich Darmstadt und und ich habe dann auch überlegt, weil es ja die Sache ist, also ich habe mir letzte Woche die Nase gebrochen. Ja, sie sagte, ich weiß nicht, ob man es noch gut sieht, aber ich bin hingefallen. Wobei es war eigentlich eine ziemlich heldenhafte Geschichte. Jetzt, wo ich es mir recht überlege, sagt sie, also ich bin nach Hause gekommen und ich hatte meine auf einem Arm meine Tochter, ja, die ist anderthalb, und auf der anderen Hand oder auf dem Arm hatte sie ihren Sohn, der ist drei. Und dann bin ich so die Treppe hoch und ich bin ausgerutscht auf einer Flüssigkeit, von der ich später erfahren habe, dass es der Zaubertrank unseres Nachbarjungen war, den er dort verloren hatte. Und dann bin ich so gefallen und ja, instinktiv, hier alle Eltern im Raum, die kennen jetzt diesen Moment, instinktiv habe ich natürlich das Kind von der Treppe hochgehalten und sozusagen mein Gesicht geopfert. Das ist also typisch Sophie, weißt du, ich habe mein Gesicht geopfert. Das erzählt sie dann so ganz süß. Und dann sagt sie, naja, und dann habe ich, und das ist ja nichts im Vergleich zu den Tausenden von Stunden am Kinderspielplatz, okay? Also das ist für sie die richtige Tortur. Mhm. Ja, alle, die das kennen, die kennen das, sagt sie. Also es ist einfach nur ein kleines Opfer gewesen, ein Zwischendurch-Opfer, neben 4000 wunderschönen Dingen, die du mit Kindern erlebst. Und naja, und dann hatte sie sich so die Nase gebrochen. Und
das tut weh, oder?
Schon. Und dann erzählte sie etwas, was ich nicht verstanden habe. Immer wenn ich an Nasen denke, meinte sie, die sind ja so fast so ein kulturelles Motiv geworden, seit Haftbefehl. Hast du den Film gesehen? Den Kinofilm über
Nein,
Haftbefehl,
aber ich
die
weiß,
Doku?
Dass es den, ich weiß, dass es den gibt.
Was hat es mit der Nase auf sich und Haftbefehl?
Der hat so viel Kokain konsumiert das durch die Nase, gedacht. Dass die okay. Nasenscheidewand okay. verschwunden ist und dann fällt die Nase in sich so zusammen. Die ist jetzt ganz flach.
Gut, alles genau, das hatte sowas Ähnliches, hatte ich vermutet. Sie sagt, ja, also es ist irgendwie so eine Art Topos, so eine zerstörte Name. Und das Krasse ist, sagt sie, diese Art von Nasenbruch, ja, die ich jetzt hatte, das interessiert keinen Menschen. Ja, und also dachte ich mir, so eine Netflix-Serie, sie sagt auch nicht Serie, sie sagt die Serie. Weiß ich, ob man im Schweizerischen sagt, eine Serie. Mhm. Aber so eine Netflix-Serie, die da so anfangen würde, ja, wie so eine Mutter oder ein Vater sagt und sowas, hey, ich habe mir hier so krass die Nase gebrochen, das wird doch keinen Menschen interessieren und niemand schaut, das würde auch kein Geld einspielen. Das sind so ihre Gedankengänge dabei. Oder? Und dann dachte ich so, naja, einfach in meinem Buch, ja, sind das die großen Helden, alle die, die sich die Nase brechen jeden Tag oder die Fingernägel, um ihre Kinder vor dem Zaubertrank zu schützen. Also es war wirklich
wie
süß.
Schön.
Und dann natürlich zum Schluss sie, warum habe ich das jetzt eigentlich erzählt? Und du sitzt da nur im Publikum und denkst nur, das ist so cool, dass du es erzählt hast, weißt du, dass es so persönlich geworden ist. Das hast du gestern Abend nicht erzählt und wirst eventuell auch morgen Abend nicht erzählen. Und da ist man so dankbar, weißt du, im Publikum.
Ja.
Naja. Und dann sagte sie, diese Darmstadt-Geschichte, vielleicht hatte das ja doch damit was zu tun, dass ich meine Nase gebrochen habe, ja.
Ach so.
Dass die Leute nicht mehr applaudieren, weil ich einfach komisch aussehe oder
aber
so.
Aber hat die da was im Gesicht gehabt?
Nein, so das kann man ja nicht sehen. Ich saß sehr siebte Reihe, aber konnte trotzdem gar nichts erkennen.
Aber warum sollten denn die DarmstädterInnen da irgendwas gesehen haben und sie, deswegen nicht applaudieren?
Sie macht ja nur einen Witz.
Ach, ist ein Witz.
Genau, und dann sagte sie, also ich dachte ja immer, dass eigentlich meine Karriere nicht auf meiner Schönheit aufbaut. Schon gar nicht auf meiner Nase. Naja, so, es blieb natürlich dann bei mir eine Frage. Mhm. A, hatte sie dieses eine wahnsinnig tolle schweizerische Lied gesungen. Sie ist ohne Mikro an die Bühne vorne rangetreten und hat wirklich in diesen relativ großen Saal in Karlsruhe ohne Mikrofon dieses Schweizer Lied gesungen. Mhm. Nur sie mit ihrer Stimme, ohne Instrument. Mhm. Und alle so, oh, es ist irgendwie das Coolste am Abend. Wir haben kaum ein Wort verstanden von dem, aber es war richtig cool. Da habe ich mich gefragt, was war das für ein Song? Und ich habe mich aber gefragt, bei dieser tollen Darmstadt-Geschichte, warum ist sie nicht trotzdem kurz rausgegangen und hat dann noch so eine Art Zugabe gegeben, wie übrigens an diesem Abend in Karlsruhe. Sie ist ja nach Walzer für Niemand nochmal rausgekommen, weil geklatscht wurde. Mhm. Sie hat dann noch einen Song gespielt und ein kurzes Kapitel gelesen und dann war Schluss. Und da habe ich mich gefragt, warum ist sie nicht in Darmstadt, wenn man sich da hinten schon zermartert? Um Gottes Willen, was mache ich? Warum ist man da nicht rausgegangen und hat vielleicht noch ein kleines Kapitel gelesen?
Darf ich dir was sagen?
Oder eine Zugabe. Die spielt doch jeden Abend noch eine Zugabe.
Das
danach.
Ist der Versuch einer Antwort oder der Versuch einer Erklärung.
Ja.
Wenn etwas unangenehm ist, dann ist es nur im eigenen Kopf. Und Menschen, denen man davon erzählt, ich weiß es doch von meiner Geschichte vorhin, von meiner Umarmung der Missratenen, der Missverstandenen, dann ist das so drin im Kopf. Und Also ich habe schon gemerkt, du kannst es nicht richtig nachvollziehen, wie unangenehm das ist. Aber vielleicht gibt es ein paar Lieblinge, die das nachvollziehen können und die auch schon in kleinen Situationen waren, die dann anderen erzählt haben und gemerkt haben, oh mein Gott, so tragisch war es ja gar nicht. Und wer weiß, vielleicht ist es Sophie auch so gegangen, dass sie da in Karlsruhe euch die Geschichte erzählt hat von Darmstadt und gedacht hat, ja, so schlimm, warum bin ich da eigentlich nicht nochmal rausgegangen und habe nochmal zwei Songs gesungen? Ich habe doch ein riesen Repertoire. Deine Frage ist berechtigt, aber wenn das so... Wenn das so tief sitzt und du so voller Scham bist, dann kriegst du das nicht hin.
Ja. Und jetzt die Erklärung von Sophie.
Nein.
Nein, ich hab ihr geschrieben dann.
Du bist der Tollste.
Und sie hat gleich geantwortet, also aber immer nur über dritte Personen. Ja. Mhm. Also ich habe geschrieben an sozusagen das Management.
Ach so. Mhm.
Und sie hat aber am nächsten Tag dann gleich Management auch gesagt, über das Management
das. Ich
hat sie
dich.
Dann wieder zurückgeschrieben. Mhm. Und dann schreibt sie, lieber Thees.
Sie denkt, du heißt Thees.
In letzter Zeit denken das alle. Alle denken
wegen Thees
wirklich,
Ullmann.
Mindestens 60% meiner Gesprächspartner, denken immer, ich heiße Thees. Ja, danke Thees, echt lustig. Aber egal, freut mich. Vielleicht ist auch der coolere Name als Christian. Doch, ohne Witz, Thees. Auf jeden Fall, lieber Thees, war ganz süß jetzt. Also dann Zeit genommen auch. In Darmstadt ist mir ein kleines Bühnenrätsel passiert. Als ich von der Bühne ging, war es erst auffallend ruhig. Wir deuteten das als... Der Abend ist vorbei. Das Licht ging an, ein etwas verwirrter Applaus folgte und etliche Menschen verließen bereits den Saal. Mein Bühneninstinkt sagte, nicht zurückgehen, wenn es nicht eindeutig eingefordert wird. Also, Abgang. Später stellte sich heraus, ein Teil des Publikums dachte, es sei Pause. Das hatte ich ehrlich gesagt nicht auf dem Zettel. Zu meiner Verteidigung, ich spielte mit gebrochener Nase und leichtem Schädelhirntrauma. Klammer auf, kein dramaturgisches Stilmittel, Klammer zu. Eine körperlich intakte Sophie Hunger hätte vermutlich souveräner reagiert. Diese Version entschied sich fürs Backstage-Verkriechen. Für eine Lesung, sonst ja eher sitzen, lesen, atmen, glaube ich dennoch ein bisschen etwas geboten zu haben. Das A Cappella-Stück hieß Die Fahrende, zu hören auf meinem ersten Album. Für mich jedenfalls ein Novum nach über 20 Jahren Bühne. Hat sie wohl noch nie gesungen. Umso schöner, dass sie es jetzt gemacht hat auf dieser Tour. So, und jetzt kommt der schönste Satz.
Darf ich kurz unterbrechen?
Hm?
Du hast aber doch dem Management, beziehungsweise ihr, gesagt, dass du in Karlsruhe warst. Und sie hat doch in
Absolut.
Karlsruhe
ja.
von Darmstadt...
Ja, sie hat es trotzdem nochmal irgendwie so erklärt, weißt du, so zwischen Tür und Angel.
Ja.
Ja, ist sie dann nochmal einen Schritt irgendwie zurückgegangen.
Mhm. Okay.
Liebe Grüße, und ja, ihr dürft das gerne so vorlesen. Eure Sophie. Dicken Kuss an Anke. Meine allerliebste, lustigste, klügste, feinste.
Das glaube ich nicht.
Ist das schön?
Oh, Chrissy.
Ich weiß.
Da machst du mich aber froh.
Siehst du mal.
Oh,
schön,
machst
oder?
Da mich aber froh.
Dicken Kuss an Anke. Meine allerliebste, lustigste, klügste, feinste. Super. Mann, schön oder schön?
Meter, das ist so schön.
Oder fand ich auch.
Oh, die würde ich gerne umarmen jetzt.
Guck mal. Das glaube ich. Nicht, dass sie am Ende auf Toilette will, weißt du. Und du so, Sophie, Mann, ich muss nur auf Toilette.
Nein, ich habe das, ich danke, dass ich dir und den Lieblingen das erzählen durfte.
Ja,
aber du tust dich schwer damit. Du hast vielleicht mit Scham oder mit Peinlichkeit nicht so ein Problem.
Naja, mir ist alles peinlich. Mir ist peinlich, wenn 5 Menschen in einem Raum sind und ich komme rein. Es gibt quasi nichts im Leben, was mir nicht peinlich ist.
So wirkst du überhaupt nicht, Chrissy.
Ja,
ich bin immer so froh, dich an meiner
einfach.
Seite zu haben. Ja, aber das
klar,
ist doch...
Klar, nein.
Du, wenn neben dir ein Liebling sitzt im Theater und dich anspricht, dann kommst du so, ich kann nicht mal smalltalken.
Ja, aber das muss einem auch nicht peinlich sein. Also das ist... Nee, das ist kein peinlicher
Das ist nicht
Moment.
Peinlich, das ist ein schlechter Vergleich. Aber
ja, das ist kein peinlich, aber...
Souveränität ist ja hier das Zauberwort.
Ey, sobald Leute auf mich gucken irgendwo... Für meinen Horrormoment ist es, ich gehe auf eine Party, also ich vermeide das ja, aber manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Ja, und da stehen einfach 20 Leute im Raum und du kommst rein und ein paar drehen sich einfach um und gucken dich an. Und,
Scheiße.
Und ich nur.
Das Schlimmste.
Ich will einfach wieder irgendwo verschwinden.
Chrissy, sag mir, was sind das für Menschen, die in einen Raum kommen, die in genau diese beschriebene Situation geraten und das nicht nur okay finden, sondern cool.
Ach so, ja.
Was sind das für Menschen, die das können?
Also sie sind unter Umständen extrovertiert, denn ich glaube, das Verhalten, das ich habe, ist einfach auch so ein typisch introvertiertes verhalten.
Christi, wir beiden haben,
introvertiert auch, also.
Aber wir stehen doch beide, wir sind beide ganz exponierte Menschen, weil wir vor Mikrofonen sind, ich sogar vor Kamera, du lange auf Theaterbühne. Sag mal, das glaubt
Theaterbühne
doch kein
ist was
Mensch.
Ganz anderes. Das ist ja, da bin ich jemand anders. Auf der Theaterbühne, das ist einfach, das
meine
ist einfach
Rede.
Nur toll.
Meine Rede.
Ja, da ist man jemand anders, das ist toll, da habe ich einen
meine
Text,
Rede.
Der ist richtig gut.
Ja.
Also,
okay.
Ja. Nee, aber es gibt ja auch Comedians. Also, die sind introvertierte Menschen. Die müssen im Prinzip vorher wissen, wo sie auftreten, welche Menschen werden Backstage sein, wo sind die Gänge zur Bühne. Die müssen alles vorher wissen. Ansonsten ist der Akku leer, bevor der Abend anfängt. Ja, und trotzdem sind sie auf der Bühne und räumen ab und performen und liefern ab und so.
Das ist kein trotzdem, Widerspruch.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Okay, so, das war's für heute hier mal. Aber es war wahnsinnig schön. Es war wahnsinnig schön.
Und weißt du was? Ich habe eigentlich eine ganz große Geschichte für dich. Und die erzähle ich dir und den Lieblingen in einer Woche. Am nächsten Montag. Denn ich habe die Zeit genutzt in London am letzten Wochenende und war noch in der Ausstellung. Ich mag die Tate Modern so gerne, ja?
Okay.
Und diesen großen Turbinenraum. Der ist ja so, du kommst ja da rein und boah, das ist eine Halle. Und zum Thema Nase, zum Thema so fies gebrochene Nase. Da ist eine Installation in der einen Hälfte, sind ja zwei Hälften, du kannst da drüber wie über so eine Brücke gehen und von oben dir das anschauen, du kannst aber auch nach unten latschen, ne, über eine Treppe. Und da ist, das tease ich jetzt schon mal an.
Du kannst es ja auch erzählen, wenn du magst.
Nein, das ist eine ganz lange Geschichte,
oh,
die möchte
ist eine
ich in aller
Geschichte.
Breite erzählen.
Ah, okay, alles
aber
klar,
da
okay,
siehst
okay,
du okay, eine okay, Art okay. Labyrinth.
Ja.
Und guckst du von oben drauf und denkst, na, das ist ja mal was, da werden sich ja kleinere Menschen freuen, jüngere Menschen freuen, können sie durchlaufen und so. Dann schaust du nochmal und denkst, das ist nicht wirklich ein Labyrinth, du kannst da durchgehen, es hat jetzt nichts Rätselhaftes. Und dann erst habe ich mich informiert darüber, worum es ging und gezeigt wurde das Innere der Aufbau einer Rentiernase. Die Anatomie einer Rentiernase, denn wir sprechen von einer Künstlerin, die aus, es gibt verschiedene Begriffe dafür, aber wir kennen es als Lappland. Ne, alles, was da oben zusammen im Norden zusammentrifft, aufeinander trifft, Norwegen, Schweden, Finnland, noch so ein Ding, so ein Zipfel Russland. Da oben, da ist sie her, diese Künstlerin, die werde ich euch in der nächsten Woche vorstellen. Und das Phänomen ist, dass Rentiere in der Lage sind, die Luft, in der sie sich befinden, die eiskalte Luft von minus 30, minus 40 Grad, dass die in der Lage sind, innerhalb einer Sekunde einzuatmen durch die Nase und diese minus 40 Grad kalte Luft innerhalb einer Sekunde zu erwärmen zu einer Luft, die eine Temperatur von 38 Grad hat. Alleine wegen des Aufbaus der
78 Grad, Erwärmung von 78 Grad, das schafft ja kein Wasserkocher. Nicht mal einer mit 2400 Grad.
Die Natur zeigt uns einfach den Finger und sagt, ihr seid so kacke, ey. Wir können ganz andere Dinge. Wann rafft ihr endlich, dass wir wichtig sind und nicht ihr? Dieses Rentier, ich sehe es vor mir, atmet ein durch die Nase, diese eiskalte Minusluft und Turbine Lappland erwärmt die Luft. Und wie das genau funktioniert, kann ich natürlich, raff ja überhaupt nichts, aber ich kann es euch ein bisschen erklären, wie das funktioniert in der nächsten Woche. Und du siehst dieses Labyrinth und jetzt denke ich an Sophies Nase, wenn ich daran denke.
Interessant. Wobei auch unsere Nase ja genauso funktioniert.
Wir können das
dadurch,
auch.
Dass wir durch die Nase atmen, nicht durch den Mund, durch den Hals,
bei Kälte.
Wird es ja auch gleich erwärmt, diese Luft. Aber nicht um 78 Grad.
Also sie spricht dann auch von 80, also das ist ein Wunder und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, das muss ich euch nächste Woche erzählen.
Cool.
Ja.
Cool shit. Gut, dann sehen wir uns alle, beziehungsweise hören uns auf jeden Fall alle wieder am kommenden Donnerstag. Eure Geschichten werden dann natürlich das große Thema sein. Wie war der Tag, Liebling, @gmail.com, das ist unsere Adresse.
Bis dann, Bussi Bär.
Bis dann, Zuckerguschel.